Wir wollten eigentlich nur eine kurze Folge über Pulperbiologie und Pulperschutz machen und daraus ist jetzt fast 2 Stunden Material geworden, so dass wir uns entschlossen haben, daraus eine Doppelfolge zu machen. Genießen Sie jetzt hier im ersten Teil die ganzen Beschreibungen des Endodons und des Exodons, so dass Sie ein Verständnis haben über die biologischen Vorgänge innerhalb der Pulpa. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Interdental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich sitze heute wieder mit Peter Gingler im Institut. Und heute mit einem Thema, was sich gewaschen hat.
Ja, weiß Gott, das kann man wohl sagen.
Ich hatte nämlich letzte Woche Samstag, hatte ich das Curriculum Endodontie, das erste Modul im Fundamental hier in Remscheid. Und das war eine super Gruppe, das hat wirklich riesig Spaß gemacht. Und tatsächlich, Peter, 3/4 aller Leute dort hören unseren Podcast regelmäßig.
Aha.
Oh. Also du bist da auch schon bekannt in der Gruppe. Und es kam dann, weil wir so über die Grundsätze der Endodontie sprechen im ersten Modul, kam dann ein Thema auf, so zum Nachmittag hin. Und das war wirklich, wirklich schön, weil nachmittags wollen die Leute ja eigentlich immer schnell zur Kaffeepause und wir haben komplett die Kaffeepause vergessen, so gefühlt, weil die halt einfach interessiert ein Thema nach dem anderen verdaut haben oder verschlungen, verdaut dann danach. Das Thema Pulperbiologie haben wir angesprochen. Wir haben so über Calciumhydroxid gesprochen, über Calciumsilikate, über MTA-Zemente. Aber eben dann, weil es darum ging, die präendodontischen Aufbauten, also die Schaffung überhaupt der richtigen Verhältnisse, um eine endodontische Therapie durchführen zu können, also Entfernung von Karies, Entfernung von undichten Restaurationen, Thema Kofferdamm, da hat Frau Grotzki einen langen Vortrag über Kofferdamm gehalten, kamen wir dann auch zu dem Punkt Vitalerhaltung. Und das, was wir ja auch schon hier intern die letzten Wochen immer wieder diskutiert haben, dass in der Endodontie Pulperregeneration ja jetzt seit fast 2 Jahrzehnten diskutiert wird, wissenschaftlich und auch klinisch. Und dass ich das an und für sich sehr gut finde, weil dadurch kommt das mehr in die Köpfe der Zahnärzte, wenn man pulperregenerativ arbeiten will. Ob das überhaupt geht, das diskutieren wir vielleicht gleich auch noch. Und wenn, wie das geht, ist eine gute Sache, weil wenn man sich anschaut, wie schwierig das Thema ist, der Pulperregeneration, dann denkt man vielleicht viel früher daran, wann muss man überhaupt eine Wurzelkanalbehandlung machen, wenn die Pulpa noch vital ist und welche Zwischenstufen gibt es dort zur Ausräumung der gesamten Pulpa. Und da kommst du immer wieder ins Spiel, wenn ich den Teilnehmern eben genau diese Verhältnisse darstelle, weil du hast in den 60er Jahren muss es gewesen sein. Damals war das aber auch schon in Erfurt gewesen.
Nein, in Dresden.
In Dresden war das. Das war in Dresden. Ja. Hast du dich sehr intensiv beschäftigt?
Ja, ganze Vitalmikroskopie war ja in Dresden.
Ja, ja. Aber danach auch in Erfurt.
Und
ja,
natürlich.
Das müsste dann in den 70ern. Genau.
Und dann später hier.
Und dann später hier, genau. Da habe ich es ja auch noch mitbekommen.
Ja, genau.
Da habe ich es auch noch mitbekommen. Und das Faszinierende, finde ich, an dem, was du da mit der Vitalmikroskopie gemacht hast, ist, dass man sich wirklich dessen bewusst wird, also weil man eben mit der vitalen Pulpa arbeitet und halt auch mit starken Vergrößerungen sich anschauen kann, was dort an der Mikrozirkulation sich verändert, an den Blutgefäßen eben verändert, abhängig davon, was für ein Präparationstrauma man macht, abhängig davon, was man dann für Materialien da drauf macht, sodass es einem manchmal kalt den Rücken runterlaufen muss, wenn man das im Mikroskopisch, man fühlt es ja dann in dem Moment mit der Pulpa mit, wenn man sieht, wie die Reaktion dann tatsächlich abläuft. Und was toll wäre, ist, wenn du einfach mal erzählst, wie das überhaupt funktioniert, vitalmikroskopisch da tätig zu sein, weil das ist eine Sache, die beherrschte damals kaum jemand und ich weiß nicht, ob das aktuell noch jemand macht. Ich glaube, dass das aktuell überhaupt niemand macht, deshalb ist das wirklich ganz einzigartiges Wissen, was man da erlangt hat. Vielleicht gibt es da auch ein paar Hinweise, wo man das nachlesen kann. Und dann sprechen wir so ganz zum Schluss, also wenn du erstmal das wissenschaftlich dargelegt hast, sprechen wir ganz zum Schluss über die klinischen Konsequenzen und wie man das Ganze dann mit den Operationsmikroskopen und oder Lupenbrillen oder vielleicht auch ohne Lupenbrille klinisch, also welche klinischen Konsequenzen sich dann daraus ergeben. Und ich starte mal vielleicht, bevor ich dich reden lasse, mit dem eigentlich wichtigsten Thema für die Zahnärzte, was sich rauskristallisiert hat am Samstag, nämlich, dann habe ich gefragt, wer von Ihnen legt denn Composite-Restaurationen? Dann gingen alle Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, wer von Ihnen hat klinisch mit dem Problem zu kämpfen, dass die Patienten vorher vielleicht eine Amalgamfüllung hatten, alles gut, danach kriegen die eine Composite-Restauration, auf einmal haben die Aufbissbeschwerden. Ja? Und dann gingen auch fast alle Hände hoch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir uns hier aber wirklich unterhalten, was ihr mit der Pulpa da macht im Rahmen der Therapie, weil man kann nämlich eine Composite-Restauration für die Pulpa genauso sicher gestalten wie eine Amalgamfüllung. Das ist ja die berühmte 29-Jahres-Studie, die wir in der 5. Folge unseres Podcasts auch ausführlich beraten haben. Die haben dann im Nachgang dann ganz viele gehört, habe ich dann auch gesehen an den Hörerzahlen.
Gut. Wunderbar.
Also das ist wirklich so eine richtig wichtige Folge, die Folge 5. Aber da schließen wir dann den Kreis. Aber erstmal würde ich gerne mit dir in die Mikrozirkulation der Pulpa einsteigen, überhaupt über die wissenschaftliche Methode der Vitalmikroskopie, weil mich hat das damals als Student extrem fasziniert und nachher als wissenschaftlicher Mitarbeiter ebenfalls. Und ja, umso trauriger, dass das halt heute nicht mehr durchgeführt wird. Gut, das hat dann vielleicht auch damit zu tun, dass es halt dann mit Nagetieren gemacht wurde. Aber jetzt lasse ich dich einmal erzählen.
Okay, lieber Thomas. Also es ist ja im gewissen Sinne heute auch eine Premiere. Es ist nämlich ein Podcast am Vormittag. Das ist zumindest mein erster. Ich weiß nicht, ob du wolltest, dass wir alle noch frisch und total erholt und voller vieler Ideen sind und deshalb am Vormittag. Oder weil du genau wusstest, dass heute der Tag vollgepflanzt sein wird mit allen möglichen Aktivitäten, die wir auch machen müssen. Trotzdem zuerst eine andere Ankündigung. Ich würde sehr gerne begrüßen die Studentinnen und Studenten von uns, aber vielleicht auch von anderen. Denn wann immer ich in diesem Haus über die Treppe hoch oder runter gehe, immerhin 3 Etagen hoch oder 3 Etagen runter, dann treffe ich natürlich nicht jedes Mal, aber hin und wieder Studenten. Und dann sagen die, ach, Sie sind der Professor Gengler und Sie sind mit dem Dr. Lang in der Podcast-Geschichte. Oh, wir hören den auch immer und wir finden den richtig spannend. Mhm. Also insofern ist das eigentlich ein generationsübergreifendes Medium im besten Sinne des Wortes, was, sagen wir mal, die zukünftige Generation der Zahnärzte und die derzeitig aktive Generation und vielleicht auch den einen oder anderen, der seine aktive Praxislaufbahn aufgegeben hat, aber trotzdem noch in einen Podcast hineinhört. Erstens. Zweitens, das Stichwort war ja Pulpabiologie. Und es ist immer gut, wenn man in der Medizin und demzufolge natürlich auch in der Zahnmedizin erstmal fragt, wie sind denn die biologischen Grundlagen? Weil die Biologie schließt im Prinzip ein die normale Struktur, die normale Funktion, also im Prinzip natürlich die gesamte Physiologie, die gesamte Biochemie, auch das ist ja eine Grundlage der Biologie. Und natürlich letzten Endes, wenn wir in die Pathobiologie hineingehen, eben auch alle Erkrankungsveränderungen, die damit zusammenhängen. Also ohne Biologie geht eigentlich nichts. Und insofern, was interessiert uns am Endodont? Was unterscheidet das Endodont vom Exodont? Und dann ist es ja ganz einfach, das Exodont ist ein Geweberest, der aus Ameloblasten entsteht und der zu Schmelz führt und den wir gerne haben, der kosmetisch eine Riesenbedeutung hat, der den Zahn natürlich schützt, aber letzten Endes auch abgekaut werden kann und dann ist auch der quasi ungeschützte Zahn immer noch geschützt. Aha, weil es ein Endodont gibt. Und das Endodont ist eigentlich die Kombination. Das Endodont ist ja nicht die Pulpa. Also die Pulpa ist der kleinste Teil vom Endodont. Und das muss man auch immer wieder betonen. Ich meine, wir haben zwar mit der Pulpa dann vielleicht die meisten Probleme, sie zu erhalten, sie zu regenerieren oder sie zu ersetzen oder eine Wurzelkanalbehandlung anzuschließen. Aber der größte funktionelle Teil natürlich ist das Kronendentin und das Wurzeldentin. Das ist ja gar keine Frage. Dann beginnt dieses Endodont natürlich als eine unikale, im Körper einmalige Hartgewebsbildung aus der Neuralleiste. Also das, was unser Hirn formt, formt letzten Endes auch das Endodont der Zähne. Und natürlich vorher sogar noch das Exodont, also den Schmelz. Kein anderer Knochen nirgendwo im Organismus wird aus der Neuralleiste primär organisiert und bleibt dort eigentlich ein Leben lang. Also auch dies ist total unikal, dass die Odontoblasten, die eigentlich der Hauptträger des Endodonts sind, das sind ja letzten Endes die Dentinbildner, dass sie als Zellen lebenslang bleiben, bis sie untergehen, aber nicht apoptotisch, sondern einfach, weil sie dann wahrscheinlich von den Zahnärzten zuerst und möglicherweise von einem Trauma zu zweit umgebracht werden können. Aber das Trauma kann auch ein Präparationstrauma sein, dann ist es natürlich auch iatrogen durch den Zahnarzt ausgelöst. Die haben ja Fortsätze, die bis in die Schmelz-Dentin-Grenze hineinreichen und die, und jetzt könnte man sagen, oh Wunder, eine Weiterleitung von Nervenreizen ermöglichen, die dann letzten Endes zu einer Schmerzsensation führen können. Das Wunder wird ja gleich eigentlich neutralisiert, wenn wir sagen, na gut, sie kommen aus der Neuralleiste, dann ist es ja kein Wunder, dass die eine nervale Funktion übernehmen können. Also eigentlich sind das ja Rezeptoren, die durch das gesamte Dentin ziehen und die natürlich in der Regel dann durch den Schmelz geschützt sind von außen, sodass sie eigentlich rezeptorisch nicht in Anspruch genommen werden. Und die letzten Endes, wenn der Schmelz abgekaut ist oder wegpräpariert ist, durch die intratubuläre Dentinbildung letzten Endes durch das Dentin, also durch das Zahnbein, eben auch geschützt bleiben und dann trotzdem untergehen können. Und was untergegangen ist, kommt aus der Neuralleiste nie wieder, denn die ist ja weg. Also die haben wir dann nicht mehr. Nun gibt es aber doch eben Neubildung von Odontoblasten. Ja, und dann kommt diese berühmte Diskussion, dass ja dann alles Stammzellen in der Pulpa sind. Dann frage ich mich, also Moment, also eine Stammzelle ist eigentlich dann die, die im Original ist. Das sind Neuralleistenabkömmlinge. Und alles andere, was wir da finden, sind im Prinzip undifferenzierte Bindegewebszellen. Dass man das Stammzellen nennt, ist ein absoluter Hype, den man so nennen kann, aber der eigentlich mit dem Stamm der Bildung überhaupt nichts zu tun hat. Also es ist eigentlich ein totaler Etikettenschwindel, der mich zum Beispiel aufregen kann, weil man im Prinzip hineingeheimnisst, dass letzten Endes natürlich aus diesen Stammzellen auch wie sozusagen in der Embryonalentwicklung, in der jugendlichen Entwicklung, in der Ersatzzahnentwicklung letzten Endes ein neuer Zahn, ein neues Endodont entsteht. Das geht aber nicht. Das geht grundsätzlich nicht. So, dann war natürlich in den 60er Jahren das Interesse an der Pulpa-Biologie so groß, dass eigentlich die gesamte Endodontie, die gesamte Endodontologie, also die wissenschaftliche Seite und die klinische Seite, in dem Wort der Pulpa-Biologie zusammengefasst wurde und bei der IEDA, also International Association for Dental Research, auch heute noch, im Gegensatz zu allen anderen Fachgebieten in der Zahnmedizin, die gesamte auch klinische Endodontie unter Pulpa-Biologie
richtig
läuft.
Ja, das stimmt. Immer deshalb wenn wir unsere Sachen einreichen. Wundern,
wenn wir das einreichen und im Prinzip in die Pulpa-Biologie einreichen, wobei wir dann sagen, Moment, das ist ja die reine Klinik. Nein, die Endodontologie und alle Vertreter der Endodontologien, da muss man sagen, das sind im Wesentlichen ein paar Kontinentaleuropäer, zu denen wir uns schon rechnen. Das sind die Skandinavier und das sind die Nordamerikaner, also US-Amerikaner und die Kanadier, die letzten Endes so viel an Wissenschaftlichkeit ausgestrahlt haben, dass sie die Klinik ganz, ganz deutlich dominiert haben. So, und dann lag es natürlich total nahe. Es war die Zeit der Mikroskopie-Entwicklung. Es gab im Prinzip Hochleistungsmikroskope, die im Wesentlichen in Kontinentaleuropa auf Zeiss zurückgingen. Übrigens, das war dann egal, Zeiss West oder Zeiss Ost, also ob das in Jena war oder ob das in Oberkochen war, beide stellten wunderbare, super Hochleistungsmikroskope her. Und da wir in Dresden schon einen Draht zu Zeiss hatten und in Erfurt natürlich erst recht einen Draht zu Jena hatten, das war ja unsere Nachbarstadt, und natürlich Zeiss auch stolz war, im Prinzip mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, und zwar am konkreten Gegenstand, was sich manchmal vielleicht dann in der späteren Zeit verändert hat, aber damals war das einfach eine Conditio sine qua non in einer Entwicklungsabteilung eines Unternehmens wie eben Carl Zeiss, kamen wir auf die Idee, die Blutzirkulation im lebenden Organismus zu beobachten. Die einfachste Blutzirkulation war eigentlich das Mesenterium. Und natürlich ging es immer um Versuchstiere, also das waren dann natürlich Ratten. Und wenn man deren Mesenterium über eine Laparotomie herausholte, dann konnte man im Prinzip natürlich in diesem transparenten Gewebe die gesamte arterielle und die gesamte venöse und die gesamte kapilläre, also Systemzirkulation und Mikrozirkulation, wunderbar beobachten. Das bedurfte keiner großen optischen Besonderheiten. Es war nur eben wichtig, dass man im Prinzip das Mikroskop eben so herrichtete, dass ein lebendes Objekt darunter feucht gehalten wurde, nicht überwärmt wurde, etc. etc. Und dann gab es so drei Schmelztiegel, würde ich heute sagen. Der erste und der vielleicht wichtigste kam aus der Anatomie. Bronnemark war der große, große Vitalmikroskopiker in der Anatomie.
Stimmt. Ja, richtig.
Der hatte mit Implantaten erstmal gar nichts zu tun und der ist ein Leben lang auch natürlich Anatom geblieben, leider dann relativ früh eben auch verstorben. Und er kam übrigens zu dem Implantat, weil er die Knochenmarks-Vitalmikroskopie so perfektioniert hatte, dass er im Prinzip das, was man im Mesenterium einfach sehen kann, eher in gefensterten Knochen, und zwar in der Regel auch natürlich an Ratten, aber letztendlich auch an anderen Tieren, im Knochenmark zum Beispiel den traumatischen Einfluss, den Einfluss, was passiert denn, wenn ich das Fenster im Prinzip verschließe und bildet sich da wieder neuer Knochen oder kein neuer Knochen. Und dann kam ihm im Prinzip, ohne je mit einem Zahnarzt geredet zu haben, kam ihm die Idee, indem er nämlich die Fensterung im Prinzip machte und dann natürlich auch Fremdkörper dabei einsetzte, um das Fenster offen zu halten, dass der Knochen sich um diesen Fremdkörper bildete. Und da hat er gedacht, Herrgott, nochmal, das ist doch wie ein Implantat und Knochen ist Knochen. Ich meine, auch wenn er keinen Knochenmark hat, das ist jetzt der kardinale Unterschied. Aber das muss doch auch an den Zähnen gehen. Mhm. Und dann hat er sich mit der Zahnmedizin in Verbindung gesetzt und dann haben die gesagt, ja, das ist schon ganz spannend. Und daraus ist dann irgendwann das Bronnemark-Zentrum an der Göteborger Universität entstanden. Im Prinzip ein bisschen abseits von seinem eigenen anatomischen Institut. Und das Zentrum gibt es ja auch heute noch, was im Prinzip die Klinik den Bronnemark-Implantaten entsprechend versorgt. Und in der Idee, im Prinzip die Vitalmikroskopie auf die Pulpa auszudehnen, was ja nicht auf Bronnemark zurückgeht, habe ich ihn besucht, weil wir eine ganz enge Zusammenarbeit mit Göteborg natürlich erstmal mit der Zahnmedizin hatten und dann später auch diese berühmten Curricular Exchange Programs hatten. Und dann kamen die Göteborger hier eben nach Witten und ursprünglich eben auch nach Erfurt und dann später halt nach Witten. Und
Langeland war auch aus Göteborg.
Langeland, der war Norweger und der kam aus Oslo. Seine Karriere in Oslo begonnen. War dann während des Quisling-Regimes im Prinzip eben in der Widerstandsbewegung in Norwegen und ist dann kurz nach dem Krieg aber in die USA, zuerst nach Chicago und dann später eben nach Connecticut gegangen. Und so, mit dem Anatomen Bronnemark zu diskutieren, war sowieso eine wahnsinnige Erfahrung auch. Und ich habe ja dann viele Tage auch mit ihm zusammengearbeitet. Und immer wenn wir im Prinzip dann eben einen Disput hatten, eine unterschiedliche Auffassung oder gleiche Auffassung, dann setzte er sich auf eine Tischkante und ich setzte mich natürlich auch auf eine Tischkante. Und die Tischkante war für ihn so bedeutungsvoll, weil er damit natürlich seine Händefreiheit hatte und mit den Händen wedelte, als würde er im Prinzip Wäsche aufhängen oder ringen oder sonst irgendwas machen. Und das reichte ihm natürlich nicht. Er musste natürlich auch mit den Füßen wedeln und das geht nur an der Tischkante. Also wenn jemand mimisch und körperlich mit einer super tollen Körpersprache etwas zum Ausdruck bringen will, dann möge man bitte Brånemark zum Exempel nehmen und setze sich auf die Tischkante, weil dann kann man mit Händen und mit Füßen machen, was man will.
Kann man sich gut bildlich vorstellen. Ja. Wenn er nicht das Boxen auch noch angefangen hat.
Ja, nein, das hat er dann nicht. Ja. So, und dann gab es natürlich ein Zentrum in New York auch, also Columbia University in New York, die sich auch mit der Vitralmikroskopie beschäftigt haben und gab halt eben unser Zentrum und wir haben es dann von uns weiter verbreitet bis nach Budapest, wo dann auch PhD-Arbeiten daraus entstanden sind und bis nach Erlangen, wo dann eben auch eine PhD-Arbeit letzten Endes, also eine deutsche Habilitation daraus mit entstanden ist. Und insofern war das, es war nicht nur en vogue, sondern es war natürlich auch, übrigens auch damals in den Fortbildungen und in den Vorlesungen waren natürlich vitalmikroskopische Erkenntnisse. Wir haben ja dann, und das sind wir sicher den weitesten Weg gegangen, im Prinzip als Biokompatibilitätstest, als einen akuten Biokompatibilitätstest im Prinzip installiert und eben in die Forschung auch eingeführt. Und eigentlich, und dann kam im Prinzip Plendamed und später Espe und noch ein bisschen später Procter & Gamble. Plendamed schon in der Dresdner Zeit und Procter & Gamble dann in der Erfurter Zeit und alles das haben wir letzten Endes auch hier nach Witten dann eben mit übernommen und ließen im Prinzip von Provisorien, also Kunststoffprovisorien für die prothetische Versorgung und von Füllungsmaterialien, damals waren ja die zweite Generation der Composite-Materialien. Und dann kamen die Glasionomer-Zemente und wir haben die Glasionomer-Zemente hoch und runter im Prinzip in allen möglichen vitalmikroskopischen und natürlich histologischen Tests gehabt und sind an deren Einführung in Deutschland, aber auch natürlich international, letzten Endes eben auch in Entwicklungsländern wie Gambia, unmittelbar mit beteiligt gewesen. Ja, da kam das Gambia-Projekt dazu, sodass man da eben auch sagte, wir brauchen aber was in Gambia, was im Prinzip ein relativ abrasionsresistentes Glasionomer-Zement darstellt.
Okay. Ich würde da vielleicht noch einmal ein bisschen zurückgehen auf die Methode an sich, damit man sich das noch mal besser vorstellen kann. Also vom Grundsatz her läuft diese Vitalmikroskopie so ab, dass man einen Rattenzahn, und zwar einen lebendigen, so präpariert, also so plan abschleift den Schmelz und dann auch das Dentin unter Beleuchtung von hinten des Zahnes. Also es wird eine Lichtquelle von oral platziert und von vestibulär wird der Zahn minutiös, also wirklich mit Wasserkühlung und dann Kochsalzlösung habt ihr da, glaube ich, auch genommen, um das wirklich isoton zu haben. So eingeschliffen, bis man anfängt, über das Mikroskop die Blutgefäße der Pulpa zu sehen. Und das Faszinierende ist, dass man ja dann wirklich die Erythrozyten in der Einzelpassage dort beobachten kann. Also das sind wirklich extrem spannende, wie sie sich so, diese Teller da so durchquetschen und wie sie so durchhuschen. Genau. Ja. Und da muss man ja schon mal, also A, ist das sicherlich die hohe Schule der Präparation, weil man ja dann jedes Trauma sofort sieht und man sieht ja auch das Präparationstrauma. Direkt danach ist es ja so, dass bevor man das Material testen kann, muss man der Pulpa wieder ein bisschen Ruhezeit geben, bis sich die Blutzirkulation normalisiert hat. Kann ich mich erinnern, dass
ja, man dann... Gut, es gibt ja zwei Zugänge. Man kann ein bestimmtes Material oder ein bestimmten, zum Beispiel Wasserstoffperoxid interessiert dann natürlich auch, was tut denn das im Prinzip an der bedeckten Pulpa, was tut das an einer schon eröffneten Pulpa, also die akute Reaktion untersuchen, aber man kann natürlich auch vorher eine Kavität präparieren und zum Beispiel ein Füllungsmaterial in die Kavität hineinsetzen oder die Pulpa im Prinzip eröffnet lassen und nur provisorisch abdecken etc. etc. Also im chronischen Versuch und da guckt man dann eben Tage oder Wochen später im Prinzip das Gleiche an. Das Sichtbare für die Vitalmikroskopie ist dann im Prinzip eine weitestgehend schadensfreie Präparation zu ermöglichen, die dann eben auch wirklich lange dauert. Also allein die Vorbereitung ist mindestens eine Stunde für einen Zahn unter Anästhesie logischerweise, also Generalanästhesie. Und so, aber dann kann man eben vorher im Prinzip die Füllung gelegt haben und dann guckt man sich die Reaktion an und man kann es akut eben sehen. Und der Schaden ist ja auch buchstäblich im Sinne von ins Auge springt, ganz, ganz logisch, weil im Prinzip ich sehe ja den Plasma-Randstrom, weil normalerweise natürlich an den Gefäßen ein Plasma-Randstrom ist, also an der Gefäßwand, krauchen ja nicht normalerweise die Erythrozyten und die Leukozyten entlang. Im Gegensatz zum Kapillarstrom, wo sie sich tatsächlich eben durchquetschen und dabei im Prinzip diese Modulation erreichen, die dann wie ein Fallschirm aussehen und dann wieder zusammen und wieder eben durchkrauchen, so gut sie es dann eben können. Und wenn aber jetzt an dem Plasma-Randstrom, an der Systemzirkulation, auch in der Pulpa logischerweise im Prinzip schon die ersten Thrombozyten anhaften, dann weiß man, dann hat man schon einen Schaden. Und wenn die ersten Thrombozyten dazu führen, dass es zu einer Stase führt, eine Stase ist immer reversibel, aber eine Stase heißt natürlich trotzdem, erstmal steht die Blutzirkulation. Das passiert ja immer mal. Also es passiert natürlich zum Beispiel auch bei bestimmten Druck- und Krafteinwirkungen auf den Organismus oder bei bestimmten Sportgeschichten irgendwo unterschiedlich, also sportlicher Belastung. Aber im Prinzip die Stase, wenn sie sich wieder auflöst, ist dann auch nicht so schlimm. Aber wenn die Stase eigentlich gerinnt, in Anführungsstrichen, also zu einer Thrombose wird, dann ist die Thrombose, das weiß zwischendurch ja fast jeder, der mit dem Flugzeug unterwegs ist oder der eben eine Beinthrombose irgendwann mal hatte, dass das irreversibel ist. Und dann geht natürlich das Gebiet, was durch diesen thrombotischen Verschluss im Prinzip nicht mehr versorgt wird, wird letzten Endes eben auch nekrotisch. Und dann ist das ja ein richtiges Desaster. Also die lebendige Beobachtung der Entzündung, jetzt springe ich vielleicht gleich schon ein bisschen in die Zukunft, wo ich eine Entzündung tatsächlich im Prinzip im Gewebe sehe. Und eine Entzündungskaskade im Gewebe ist natürlich ein irre komplexer Vorgang an Signalmolekülen, die da auf das eine zum anderen triggern und letzten Endes eben die Blutzirkulation verändern und die Emigration, also das Herauskrauchen von Abwehrzellen aus den Fensterungen der Gefäßwände. Alles das sieht man ja da. Und dann hat man auch ein Verständnis für Entzündung und antientzündliche Therapie. Und wenn heute versucht wird, in Zellkulturen mit einer einzigen Zellkultur, und dann nennt man das, sagt das dazu auch noch, das sind dann eben Pulpa-Stammzellen, was es natürlich eben nicht sind, sondern es ist irgendeine Kultur von Bindegewebszellen. Und dann untersucht man das biochemisch. Das ist ja alles wunderbar. Das ist auch, dagegen ist ja primär nichts zu sagen, wenn es um die Zellbiologie geht. Aber wenn es um ein Gewebe geht, dann ist eben die Zellbiologie nur ein Teil.
Ja,
und wohl wahr. Im Prinzip das Endodont ist eben nicht ein Teil, sondern ist eben natürlich sind viele Teile. Also aus einer Zellkultur heraus eine Entzündungsreaktion zu behaupten oder abzulehnen, ist im Prinzip.
Wie wenn du das Funktionsprinzip eines Motors verstehen willst, indem du dir die Autokarosserie anguckst.
Ja, genau. Genauso etwa. Ja, genauso. Das ist ein guter Vergleich. Ja, danke. Okay.
Ja, das ist wohl wahr. Aber man kann es dann wenigstens biologisch nennen.
Ja, auf zellbiologisch.
Das, ja, genau, zellbiologisch.
Ich meine, die Pulpa-Biologie ist ein großer Überbegriff mit unendlich vielen Teildisziplinen.
Genau.
Und die Zellbiologie ist ein Teil von allen anderen biologischen Vorgängen, aber eben nur auf der zellulären Ebene.
Ja.
Und wenn ich die Zelle ihrer Umgebung beraube und im Prinzip in eine Kultur setze, wo eigentlich das, was ein Gewebe ausmacht, nämlich die Zell-zu-Zell-Kommunikation, dass eigentlich alle Zellen untereinander kommunizieren und letzten Endes natürlich auch alle Bakterien in unserer Mundhöhle untereinander von Zelle zu Zelle, von Bakterienzelle zu Bakterienzelle kommunizieren. Und die Bakterienzellen natürlich mit den Epithelzellen in der Mundhöhle genauso kommunizieren. Dann kann man sich diesen Komplex vorstellen. Und wenn ich den im Prinzip in der Zellkultur simulieren will und damit auch noch dann klinische Behauptung ableite, finde ich das eigentlich absolut wissenschaftlich ignorant, im maximalen Sinne der Ignoranz überhaupt.
Ich würde es nicht ignorant nennen, aber es ist so, dass man dann das große Ganze nicht mehr sieht. Weil, also, wenn man etwas analysiert, zerlegt man es ja in seine Einzelteile. Das ist ja in dem Wortstamm enthalten, also die Lyse, das Auflösen des Ganzen. Und das ist ja durchaus auch ein wissenschaftlicher Vorgang, etwas zu analysieren. Nur wenn du dir jetzt irgendwie eine Pflanze nimmst, ja, nehmen wir mal irgendeinen Ginkgo-Baum, ja, und du analysierst ihn, du zerlegst ihn alle seine Einzelteile, dann wirst du daraus nie wieder einen ganzen Baum zusammenbringen können. Also dann sitzt du da und hast die Einzelteile zusammen, aber es ist halt dann nicht das Gesamte an sich. Und du wirst halt dann immer kleinkrämiger in deinen Aussagen und entfernst dich eigentlich immer mehr von dem, dir eine Meinung zu erlauben zu dem Gesamten. Also dann musst du wieder anfangen, biologisch zu denken. Also das ist ja das Schöne bei dir, finde ich, dass du dann wirklich immer den Weg zurückbekommst. Also man muss ja als Wissenschaftler analysieren, aber die größte Schwierigkeit ist ja dann in der Schlussfolgerung wieder den Weg zurückzubekommen und dann wirklich zu sagen, okay, wie limitiert ist diese Aussage jetzt für diese einzelne Zelle oder für diese einzelne Betrachtung und was sagt uns das über das Große und Ganze aus? Und das ist dann, man kann dann nicht, eigentlich ist ja derjenige, der zerlegt, ist ja in dem Moment Antischöpfer. Und man kann dann daraus, also aus den Einzelteilen, man spielt ja dann schon ein bisschen Gott, indem man sagt, ich erlaube mir aus den Einzelteilen wieder das Ganze zusammenzusetzen. Es scheitert dann meistens, weil die Schlussfolgerungen dann ganz falsch sind, die dann daraus entstehen. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, eine der größten und kompliziertesten Aufgaben und braucht dann ein ganzes Leben, um da wieder die Kurve zu kriegen, sage ich mal. Aber das ist das Schöne daran, um nochmal zurück auf diese Vitalmikroskopie zu kommen, weil bei dieser Vitalmikroskopie, es ist ja eigentlich eine klinische Tätigkeit, die man dann macht. Mhm. Das ist ja das Tolle. Also natürlich. Der Wissenschaftler ist in dem Moment der Zahnarzt. Mhm. Das finde ich das absolut Faszinierende. Und das ist auch das, was mich klinisch an der Mikroskopie, die ich ja, wie du weißt, ja schätze, dass man als Kliniker unter dem Mikroskop arbeitet. Ich wünsche mir dann oft, dass ich unser OP-Mikroskop in so einen Vitalmikroskop-Modus schalten könnte. Und eigentlich müsste es sogar gehen, dass man so ein Apparat hat, um sich halt wirklich anzugucken, in welchem Zustand sind denn jetzt hier die Gewebe, ne? Und was haben wir denn da? Ob das jetzt unbedingt den Kliniker davon befreien würde, immer wieder zu glauben, dass er mehr kaputt macht, als er wieder heile macht, das weiß ich nicht. Aber diese Funktion fehlt mir dann manchmal. Aber umgekehrt ist es dann auch wichtig, dass man sich als Kliniker bewusst wird und vielleicht auch mal durch so ein Mikroskop geschaut hat, damit man diese Eindrücke, die man da gewinnt, auch wirklich für jeden Zahn, den man dann behandelt, auch mitnimmt, weil es dann das Handeln des Klinikers beeinflusst. Das ist eben das Große. In dem Zusammenhang führe ich mal vielleicht einen Werbeblock ein, weil wir haben nämlich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen uns mit dem Mikroskopieren in der Zahnmedizin und vielleicht sagst du da nachher auch nochmal was dazu. Nämlich es gibt eine sogenannte Carl Zeiss Dental Week, wo ich selber in einem Modul Redner bin, zusammen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Und die findet statt vom 7. bis zum 10.3. Das ist ein reines Online-Event. Und da kann man sich anmelden, das ist kostenlos. Und in meiner Session geht es da um die Endodontie, aber da gibt es halt dann auch die Parodontologie und die Restaurative und einen schönen Überblick darüber, wie die Operationsmikroskope da klinisch helfen können. Und just im Anschluss an diese Dental Week am 11. und 12.3. habe ich den einzigen OP-Mikroskopkurs, also dedizierten OP-Mikroskopkurs bei mir in der Praxis, der als Teamkurs gedacht ist. Also da kommt ein Arzt zusammen mit seiner ZFA. Und wir schulen an zwei Tagen eben genau das, was notwendig ist, um den richtigen Arbeitsplatz zu haben, um mit dem Mikroskop und mit dem Patienten zusammen klinisch tätig zu werden. Da gibt es auch nur noch einen Platz frei. Das ist tatsächlich nur für drei Teams. Zwei sind schon belegt und ein Platz ist noch frei. Also da per E-Mail individuell anmelden. Und wir haben tatsächlich auf vielfachen Wunsch noch ein zweites Curriculum Endodontie in Remscheid auferlegt, weil jetzt das überbucht war. Das aktuell laufende und da habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen die Termine freigegeben. 22.10., 29.10. und 5.11. diesen Jahres. Und da kann man sich anmelden unter fundamental.de. Noch ist das da nicht online. Das ist vielleicht eine kleine Belohnung für die Hörerinnen und Hörer, dass die das hören, weil diese Folge schneiden wir nämlich schnell. Die kommt jetzt wirklich schon nächste Woche. Ist das nicht online. Das heißt, wenn man sich dann bei Fundamental meldet, hat man auf jeden Fall einen Platz sicher für dieses Jahr. Aber jetzt nochmal zurück zu den Beobachtungen, die ihr da gemacht habt, zu denen, wie dich das beeinflusst hat in deiner klinischen Entscheidungsfindung, welche Materialauswahl man in welchem Stadium der Präparationstiefe, in welcher Zone des Dentins einzusetzen hat, vielleicht auch wie das dann ja die, hat ja auch letztendlich beeinflusst die Studie, die dann gemacht wurde an den Composite-Restaurationen. Das wäre vielleicht der erste Schritt. Und dann kommen wir im zweiten Schritt dazu, was machen wir, wenn wir jetzt zu tief präpariert haben oder nochmal die Karies so tief war und die Pulpa schon eröffnet ist. Welche Möglichkeiten haben wir dann? Ja.
Okay. Vielleicht schließe ich den, weil das auch genau dazu passt, den OP-mikroskopischen Teil davon ab. Umso mehr als die OP-Mikroskopie nicht nur durch Zeiss, sondern weltweit eigentlich durch alle großen optischen Mikroskopunternehmen, nahezu alle von der Hautklinik, also Dermatologie bis zur Neurochirurgie und von der Schlüssellochchirurgie, also innerhalb des Organismus und eben demzufolge natürlich auch in der Zahnmedizin. Ich glaube, das besonders spektakulär kommt das ja eben bei der Neurochirurgie zum Ausdruck, wenn ich unter dem Mikroskop operiere und es hundertprozentig darauf ankommt, ob ich eben den Tumor genau so und genau da und keinen Millimeter zu weit nach rechts oder zu weit nach links oder in die Tiefe im Prinzip entferne und die Blutung dabei stille und im Prinzip relativ viele Hirnregionen noch im Prinzip aktiv erhalte, dann beeinflusse ich ja die gesamte Lebensqualität postoperativ von dem Patienten. Ganz so spektakulär ist das vielleicht bei der Haut nicht, aber immerhin, ich meine, wenn ich eigentlich einen klinisch normal ohne Mikroskop unsichtbaren schwarzen Krebs erkenne und den entsprechend behandeln kann und in der Regel wohl eher nicht mit dem Laser, weil das ja viel zu ungenau ist, sondern eben mit einer absolut genauen, wieder millimeterweise im Prinzip dann dargestellten Operationssitus, dann erhalte ich natürlich auch eine ganz andere Lebensqualität für die Patienten. So, ganz so spektakulär ist das jetzt in der Zahnmedizin nicht, aber bezogen auf das Endodont, und das ist ja hauptsächlich eben das Dentin. Ich kann ja wunderbar sehen, ob das Primärdentin ist oder ob das Reizdentin ist. Und wenn es Reizdentin ist, dann kann es immer noch von den primären Odontoblasten herkommen. Dann ist es nämlich immer noch normal strukturiert und normal tubulär. Und auch das kann ich natürlich erkennen. Oder ob es Reizdentin ist, was im Prinzip mit einem chaotischen Criss-Cross-Verlauf von Odontoblastenfortsätzen einhergeht. Ich kann natürlich genauso erkennen, ob ich relativ nah oder weniger nah an die Pulpa bin. Das ist wieder, wenn ich im Primärdentin bin, wird das, sagen wir mal, das quasi Durchschimmern in Anführungsstrichen jetzt der Pulpa eher möglich sein, weil ich in einem optisch im Prinzip nicht sklerotischen Gebiet arbeite. Oder ob ich in einem sklerotischen Dentin arbeite und dann eigentlich im Prinzip die Pulpaöffnung erst merke, wenn die Pulpa anfängt zu bluten, weil ich sie gerade eben tatsächlich artifiziell eröffnet habe. Und so kann ich im Prinzip die Dentinpartien auch anfärben und im Prinzip mit der Anfärbung voneinander differenzieren. Und ich kann natürlich unterschiedliche Infraktionsverläufe, die für die Prognose des Zahnes wieder von großer Bedeutung sind, natürlich auch, die ich klinisch überhaupt nicht sehe und möglicherweise aber die Infraktion dann irgendwann zur Fraktur führt, also etwas verpasse. Und das kann ich halt eben vermeiden. Also insofern ist OP-Mikroskopie natürlich auch gerade in der Endodontie ein wahrer Segen und sie gibt tatsächlich schon einen noch einmal ein bisschen weiteren Einblick und vor allem ungestörteren Einblick als eben selbst eine sehr gute Lupenbrille.
Wir haben ja damals sogar die Lichtquelle dazu angepasst.
Genau.
Und genau diese Zonen genau. Im Dentin, also das hat uns ja Wochen, Monate ja, und Jahre genau. Beschäftigt. Ja, genau. Also das, was du in einem halben Nebensatz, erwähnst, ist ja das, was wir wirklich korrigiert haben, weil die OP-Mikroskope wurden ja falsch designt von den Lichtquellen, also auf Xenon basiert designt, wo eben die Dentinfluoreszenz, die letztendlich den ganzen Visus kaputt gemacht hat. Und erst als wir dann die unterschiedlichen Farben angepasst haben bei der Beleuchtung, konnten wir dann auf einmal fein differenziert die Dentinstrukturen wahrnehmen. Und da gibt es, die Arbeit ist ja auch abrufbar bei uns auf der Homepage. Und findet sich ja jetzt auch in den Mikroskopen. Ja. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut im Podcast, weil die Aufzeichnung ist dann doch 100 Minuten lang geworden und wir haben uns entschieden, einen Zweiteiler daraus zu machen. Freuen Sie sich auf den zweiten Teil zum Thema Pulpa-Biologie, Pulpa-Pathologie und Pulpa-Schutz. Im zweiten Teil, der nächste oder übernächste Woche erscheint, werden wir dann ein bisschen konkreter über die klinischen Prozeduren zum Pulpa-Schutz sprechen. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.